Also Migration muss nicht psychische Erkrankungen auslösen, aber kann, weil es ein zusätzlicher Stressor sein kann. Definitiv. Und häufig weiß man gar nicht oder weiß es gar nicht zu benennen, hey, welchen Stressoren war ich denn jetzt wegen meinem Migrationshintergrund wirklich ausgesetzt? Aber man weiß auch zum Beispiel, dass Angststörungen mehr vorliegen und vor allem auch Depressionen definitiv in einer höheren Anzahl vorhanden sind.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag und willkommen bei Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Mein Name ist Sven Häusler und dies ist die zweite Folge zum Thema Migration. Mehr Probleme durch Background. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe auch heute wieder jemanden zu Gast. Wen überrascht es, seid ehrlich. Sie wusste bereits in der 7. Klasse, was sie mal werden wollte. Ich wusste in der 7. nicht mal, wer ich bin oder was ich bin, geschweige denn, was ich mal werden möchte. Bei ihr hat es aber geklappt. Heute ist sie klinische Psychologin und Journalistin in Heidelberg und Psychotherapeutin in Ausbildung. Sie reist gerne, ist auf Instagram aktiv, war Co-Host beim Funkformat Psychology und hat schon so einige weitere Herausforderungen in ihrem Leben bewältigt. Herzlich willkommen, Uroba Aslam.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung und für die wunderschöne Vorstellung.
Ja, ich habe ein bisschen mal nachgelesen, um so einen kleinen Eindruck von dir zu bekommen.
Ja, das hast du. Das stimmt.
Robert, wo hältst du dich gerade auf? Wie sieht im Moment so dein Alltag aus? Was machst du?
Gerade eben bin ich tatsächlich ein bisschen gestresst, weil ich meine Therapeutenausbildung, das ist ja so eine lange, lange Ausbildung, die wirklich nach dem kompletten Studium nochmal drangehängt wird. Ich bin jetzt gerade dabei, die zu beenden und ich habe auch tatsächlich dieses Jahr hoffentlich, wenn das Leben nicht dazwischen kommt, meine Staatsprüfung, was das angeht, und kann mich dann hoffentlich Psychotherapeutin nennen am Ende. Und jetzt gerade bereite ich alles dafür vor, für die Prüfungsanmeldung und ja, das ist gerade so bei mir los, ja. Oh, okay. Und sonst sehe ich natürlich auch meine Patienten in der Praxis und mache sowas wie Podcast-Aufnahme. Das ist alles noch nebenbei mit dabei.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einer intensiven Zeit. Umso mehr Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst für uns.
Gerne.
Hast du in der zurückliegenden Woche, gab's ein Highlight, an das du dich erinnerst? Gab es ein bestimmtes schönes Ereignis?
Ja. Definitiv. Also bei uns war ja, also ich bin Muslima und bei uns war das Ramadan-Fest letzte Woche und beziehungsweise Ramadan hat geendet und dann kam Bayram oder auf Arabisch Eid und das ist ja so ein bisschen so wie Weihnachten für uns und da war ich jetzt bei meiner Familie und Freunden und da gab es großes Zusammenkommen und viel, viel Essen, viel gutes Essen und das war definitiv Highlight meine letzten Tage, auch wenn stressig war, das alles jetzt drunter zu bekommen, aber ich bin sehr, sehr dankbar sehr glücklich darüber, dass ich mir die Zeit genommen habe, um mit meiner Familie zusammen zu sein. Ja,
ja, gut, Quality Time mit der Familie, das klingt schön.
Ja, sehr gut. Definitiv.
Und wo du sagst, Essen, mit Essen hat auch mein Highlight der Woche zu tun, nämlich mein reduzierter Pasta-Konsum. Klingt jetzt erstmal eigentlich gar nicht so gut, weil ich liebe Pasta und die italienische Küche und
ich auch.
Ja, oder? Ja. Kann es echt täglich essen, aber ich habe gemerkt, so jeden Tag soll man auch nicht machen und nur Kohlenhydrate. Und jetzt habe ich angefangen, das mal auszusetzen und nicht so häufig. Und ist ganz interessant, weil was ich erst dachte, ist ja Verzicht, will ich gar nicht, ich esse das ja gerne, stellt sich jetzt aber heraus als total angenehm. Also abgesehen davon, dass es halt dann tatsächlich einem gut tut, das mal zu reduzieren, gehen ein paar andere Dinge damit einher. Ich muss vielleicht mich mal mehr auf den Weg machen, um dann was anderes zu essen zu organisieren. Und man kommt mit anderen Wegen in Berührung, es ereignen sich andere Dinge und es ist eine Umstellung und ab und zu ist so Varianz im Leben irgendwie auch mal ganz gut, merke ich.
Ja, wow. Aber schön, dass du das so für dich als Ziel gesetzt hast und jetzt auch das durchziehst. Respekt.
Ja, wird sich zeigen, ne? Ist jetzt erst eine Woche.
Verstehe ich, aber ich liebe Nudeln und Pasta auch. Und ich versuche aber auch, das nicht so übermäßig viel zu essen. Aber es ist halt immer so einfach im Alltag, ne? Nudeln und dann eine schnelle Soße oder irgendwas drauf und dann hat man sein Essen, ne?
Ja, es ist dann doch so variantenreich, ne? Also je nachdem, was man sich dann für eine Soße dazu macht oder so. Aber da ist viel möglich, sagen wir mal so. Definitiv. Robert, du bist jetzt in Ausbildung, du bist aber aktuell schon klinische Psychologin. Was ist denn das eigentlich?
War schwierig zu erklären oder auch recht einfach zu erklären. Also ich habe Psychologie studiert, ganz normal. Und mein Schwerpunkt im Studium war im Bachelor und im Master tatsächlich die klinische Psychologie. Das heißt, also wenn man sozusagen an stationären Aufenthalt denkt oder an Therapie denkt in der Praxis, also alles, was mit psychischen Störungen zu tun hat, das war tatsächlich mein Schwerpunkt. Ich hatte noch einen anderen, kleineren Schwerpunkt, das war die Wirtschaftspsychologie, aber das habe ich mir sozusagen dazu genommen, um mir einfach die Tür offen zu halten, wenn ich mal keine Lust mehr habe auf die Klinik, aber die klinische Psychologie ist durch und durch meine Leidenschaft. Also ich denke, ich werde ihr bis zum Lebensende, sage ich mal, treu bleiben.
Okay. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wahrscheinlich auch eine intensive Ausbildung, die man da hat.
Ja, es ist wirklich ein sehr langer Weg und ich habe letztens auch darüber geredet, weil ich jetzt öfters über die Ausbildung rede, weil die halt bei mir zu Ende geht. Und da habe ich auch gesagt, ich glaube, wenn man die Leidenschaft dafür nicht hat, also die Leidenschaft für Therapie, die Leidenschaft für Patienten, um Menschen zu helfen. Ich glaube, man kann diese Ausbildung dann nicht wirklich gut überstehen, weil die ist so unglaublich hart, die ist so teuer. Also meine Ausbildung kostet jetzt über die 4-5 Jahre, habe ich jetzt 23.000 Euro ausgegeben. Krass. Und das ist wirklich nicht wenig Geld. Und darüber hinaus, man verdient auch sehr, sehr, sehr wenig in der Zeit. Also am Anfang muss man in die Klinik, das sind ungefähr 1,5 Jahre. Und in der Zeit bekommt man dann Praktikantengehalt. Man bekommt 1.000 Euro brutto und man muss die Ausbildungsgebühren zahlen. Also das ist wirklich echt so schwer machbar. Und ich glaube, wenn man die Leidenschaft nicht hat, dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwer, durchzukriegen und da wirklich am Ende anzukommen und zu sagen, boah, es hat sich gelohnt.
Ja. Auch eine Art von Gatekeeping, ne? Also Thema Klassismus, voll, das muss man sich erstmal leisten können, so eine Ausbildung. Total. Also das ist allein durch die Kosten dann schon Menschen verwehrt, den Weg zu gehen, obwohl die Skills, das Interesse, die Leidenschaft und so weiter ist.
Definitiv. Ich habe das auch auf meinem Instagram immer wieder mal auch thematisiert und da bekomme ich auch so viele Nachrichten von, ja, bei mir hat es halt genau wegen diesen Gründen nicht geklappt. Also ich habe echt viele Nachrichten dazu bekommen und das hat mich auch echt total negativ überrascht, weil klar, es ist schwer, ne, und es ist schwer machbar. Viele machen es aber, wenn sie einfach mal sozusagen ein paar Jahre vor der Ausbildung mal sich Geld ansparen oder einen Partner haben, der oder eine Partnerin haben, die normal verdient. Aber für viele ist das natürlich nicht möglich. Ne? Ohne, sag ich mal, bestimmte Privilegien ist das wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja.
Ja. Kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt. Du hast da auf Insta schon drüber gesprochen. Ja. Da berichtest du von deinem Berufsbild und klärst aber auch auf über psychische Erkrankungen.
Ja.
So, warum machst du das? Also neben all dem intensiven der Ausbildung, dem ganzen Stress, was du eh schon hast, dann dir das dann noch anzutun, was ist der Anspruch dabei?
Ja, oh Gott, das hat viele verschiedene Gründe. Ich habe das tatsächlich in der Corona-Zeit mit meinem Instagram angefangen und da hatte ich auch das Studium beendet. Und ich hatte das Gefühl, so mein Lernpotenzial so hat irgendwie gestoppt nach dem Studium. Da hat auch meine Ausbildung noch nicht so richtig begonnen gehabt und da habe ich gedacht, boah, irgendwie sind die Studenten, mit denen ich studiert habe, also meine Kommilitonen, irgendwie so alle verteilt über Deutschland und ich habe gar nicht mehr so den Kontakt zu dem Fach so intensiv, weil ich noch nicht so im Berufsleben auch stand. Und während der Pandemie ist auch alles so ein bisschen, sage ich mal, verlangsamt gewesen, was so das Berufsleben auch anging. Ich war einfach zu Hause und habe mir gedacht, boah, also ich finde, über mentale Gesundheit muss gesprochen werden, vor allem auch im Zusammenhang dann mit Corona auch. Ich wollte meine Selbstständigkeit aufbauen und habe gedacht, dass Social Media ist eine gute Möglichkeit. Also es sind viele, viele verschiedene Gründe gewesen und ich habe auch gesehen, dass viele Menschen, sage ich mal, die wie ich aussehen, eine andere Hautfarbe haben, eine dunklere Hautfarbe haben, vielleicht auch ein Kopftuch tragen, nicht wirklich repräsentiert sind im psychologischen Bereich. Ich bin auch tatsächlich die Einzige in meinem Jahrgang gewesen oder mit noch zwei weiteren, die einfach einen Migrationshintergrund hatten. Im Studium, aber auch in der Ausbildung bin ich immer die Einzige, die einen Migrationshintergrund hat. Also es bin schon sehr, sehr, sehr unterrepräsentiert. Und ich finde, oder beziehungsweise einer meiner Motivationen war schon, ey, da müssen mal Menschen mit auch einem anderen Background einfach auch präsentiert werden oder repräsentiert werden in den Medien oder einfach Social Media, damit sie sich einfach besser gesehen und gehört fühlen. Einfach, wenn ich über bestimmte Themen rede, kommt das vielleicht bei einer Gruppe anders an, die vielleicht auch wirklich von Rassismus und Diskriminierung beeinflusst ist, als bei einer anderen Gruppe. Ne?
Total.
Also es gibt verschiedene Gründe für meine Arbeit, aber das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Gründe.
Ja, voll gut.
Einfach sich zu präsentieren.
Ja, so sind wir auch auf dich aufmerksam geworden. Und der eine Grund, weshalb wir dich hier als Expertin dabei haben wollten, ist natürlich deine Ausbildung. Klar, das ist deine Expertise, aber natürlich auch deine persönliche Situation. Ganz klar. Mhm. Also du trägst einen Namen, der von ganz vielen Menschen wahrscheinlich erstmal als nicht deutsch eingeordnet wird, was auch immer das bedeuten mag. Ja. Du hast schon gesagt, du bist Muslima, du trägst Kopftuch. Ja. Das heißt, da wird dir ein Migrationshintergrund angesehen.
Ja.
So. Wie verhält sich das in deinem Leben? Also wie oft begegnet es dir, dass dein Migrationshintergrund an dich herangetragen wird, und zwar ohne dein Zutun?
Ja, also, ja, verstehe ich. Boah, große Frage mit, glaube ich, vielen Antwortmöglichkeiten. Also ich glaube öfter, als ich es mir selbst bewusst bin, denke ich. Also ich kann das natürlich gar nicht so richtig vergleichen, weil ich habe ja kein Vergleich von einem Leben, wo es nicht so wäre. Ja. Ne? Also wo ich nicht sozusagen ein anderes Aussehen habe wie die Mehrheitsgesellschaft. Ne? Den Vergleich habe ich natürlich nicht. Aber mich überrascht es vor allem, seitdem ich jetzt mich mehr mit diesem Thema befasse, seitdem überrascht es nämlich immer mehr, wie oft ich darauf angesprochen werde oder wie oft mir Dinge auch unterstellt werden. Also zum Beispiel, ich nenne vielleicht jetzt mal ein Beispiel, vielleicht ist das auch ein bisschen ein größeres Beispiel, aber jeden Sommer, wenn man sozusagen in den Urlaub fliegt oder Urlaub macht, dann erzähle ich, hey, ich fahre bald in den Urlaub oder ich fliege bald in den Urlaub und kriege dann voll oft die Rückmeldung und teilweise auch von psychologischen Kollegen, wo ich das manchmal überhaupt gar nicht erwarte, so geht's denn in die Heimat? Und ich so, wie in die Heimat? Also fliege ich jetzt nach Hessen, in mein kleines Dorf, wo ich aufgewachsen bin? Da gibt's ja überhaupt keinen Flughafen, ne?
Und da kann man nicht hinfliegen.
Nein, da kann man nicht hinfliegen. Da muss ich halt 2 Stunden mich in den Zug setzen und bin eigentlich in meiner Heimat, da wo ich halt aufgewachsen bin. Mhm. In der Nähe von Marburg, in Kirchhain tatsächlich. Und das macht mich schon manchmal so ein bisschen perplex. Oder es zeigt mir auch halt immer wieder, boah, ich bin anders. Und irgendwie bin ich für viele immer noch nicht Teil der Gesellschaft oder gehöre irgendwie doch nicht dazu, obwohl ich mich anders fühle. Ne? Und das ist schon, also manchmal bin ich dann so geschockt, dass ich in so einem Freeze-Moment komme, also so ein Schock-Moment komme und dann weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil eigentlich hätte ich ja total viel zu sagen und hätte zu sagen, boah, was ist denn meine Heimat oder Deutschland ist meine Heimat. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen und ich kenne auch nichts anderes als meine Heimat. Aber in dem Moment ist man dann schon überrumpelt, finde ich. Obwohl das vielleicht gar nicht so böse gemeint ist oder gar nicht so, ich sag mal, mit bösen Hintergedanken natürlich verbunden ist. Ne? Aber trotzdem ist das eine negative Erfahrung und ich merke dann auch, dass ich am Tag, wo ich dann sowas irgendwie entgegenbekomme, so ein bisschen neben der Spur bin. Und dann denke so, oder ich merke dann auch, dass da manchmal so Ärger hochkommt und ich weiß dann nicht ganz genau, wo das herkommt. Und manchmal kann ich das dann auch auf solche Situationen, sage ich mal, zurückführen. Ja.
Mhm. Ja, eines der großen Missverständnisse bezüglich des Themas Integration. Ne? Integration bedeutet nicht, dass wir alle morphen und identisch werden, sondern dass man akzeptiert, dass es eine Vielfalt gibt.
Ja, total.
Jetzt kannst du das natürlich von einem ganz anderen Hintergrund beurteilen, was da mit dir passiert, als jemand, der oder die diese Ausbildung nicht hat, was würdest du sagen, was macht das mit Menschen? Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe durch den Tag und, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich nicht in der Situation bin, aber wenn ich es versuche, ich gehe durch den Tag und werde immer wieder mit dem gleichen Thema konfrontiert, wo ich sage, das habe ich mir gerade nicht ausgesucht. Da verliert man da eine Art von Selbstbestimmung oder was geschieht da mit Menschen?
Gute Frage. Und vor allem auch, weil du die Ausbildung angesprochen hast, weil ich ja Psychologin bin, geht man auch sehr schnell, glaube ich, davon aus, so ich habe einen besseren Blick dafür, ne, für das, was mir in mir passiert oder was dieser Migrationshintergrund auch psychisch mit einem macht. Und ich muss da, glaube ich, die meisten auch enttäuschen, weil das macht gar nicht so einen Riesenunterschied. Also wenn ich das Wissen darüber nicht habe, was ein Migrationshintergrund psychisch mit einem machen kann oder was Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen mit einem Menschen machen können, auch wenn ich das selbst tagtäglich erlebe, bedeutet das nicht, dass ich einen besseren Umgang damit weiß oder unbedingt das besser bei mir benennen kann. Das ist tatsächlich gar nicht so. Und deswegen finde ich manchmal auch das so wichtig, dass egal mit welcher Herkunft, egal mit welchem Hintergrund, man eigentlich in unserer Ausbildung dafür speziell nochmal ausgebildet werden sollte, beziehungsweise das Teil unserer Ausbildung sein sollte. Hey, wie geht man mit Patienten oder Menschen um, die diesen bestimmten Stressoren im Alltag ausgesetzt sind oder ausgesetzt waren? Und das, also mit diesem Glauben kommen manchmal auch Patienten mit Migrationshintergrund teilweise auch zu mir, weil sie das Gefühl haben, boah, ich müsste sie jetzt nochmal gesondert verstehen. Tue ich manchmal auch in verschiedenen Punkten, ja. Aber trotzdem, wenn das Wissen fehlt, dann kann ich sie nicht in diesem großen, sag ich mal, in diesem Ausmaß komplett verstehen, weil ich das einfach nicht weiß. Ich kann es ja bei mir selbst schlecht benennen. Ja. Und das habe ich echt gemerkt, weil in den letzten Jahren habe ich mich so vertieft mit dem Thema Rassismus, Diskriminierung oder rassismussensible Therapie ausgesetzt. Und habe ich gedacht, boah, halt, ich weiß das nicht mal. Also ich habe das nicht mal bei meinen Patienten gesehen oder ich habe das nicht mal ausgesprochen oder angesprochen in der Therapie. Und ich hatte tatsächlich dann eine Erfahrung, die mich dazu gebracht hat, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das war tatsächlich meine eigenen Selbsterfahrung. Vielleicht zu dem Hintergrund in unserer Ausbildung ist es verpflichtend, dass wir selbst auch zum Therapeuten gehen, unsere eigenen Probleme und Anliegen besprechen. Und das ist auch total wichtig, um im Reinen mit sich, sage ich mal, so gut wie möglich zu sein und die eigenen Themen auch anzugehen. Und das macht einen tatsächlich auch zum besseren Therapeuten. Und meine Selbsterfahrungsleiterin, das heißt meine Therapeutin in dem Sinne, hat mich in der ersten Sitzung gefragt, welche Diskriminierungserfahrungen ich bis jetzt schon alle gemacht habe. Und ich war so perplex, weil ich habe die Frage noch nie gestellt bekommen. Ich habe die Frage noch nie gestellt bekommen, so welche Diskriminierungserfahrungen ich gemacht habe. Und ich habe bis zu dem Punkt auch die Frage noch nie bei mir in der Therapie gestellt, irgendjemanden. Mhm. Obwohl ich viele Patienten habe mit Migrationshintergrund oder POC-Patienten. Und das hat mir nochmal so gezeigt, boah, nur weil ich selbst einen Migrationshintergrund habe, bedeutet das nicht, dass ich dem Thema, sage ich mal, gewachsen bin, vor allem im Bereich von Therapie, dass ich mich selbst da auch mit auseinandersetzen muss. Und dann habe ich aber auch gemerkt, was für ein großer Mangel in diesem Bereich da ist. Ja. Und dass ich jetzt fast 10 Jahre in diesem akademischen Bereich stecke, Studium, Ausbildung, und es wurde noch nie angesprochen. Es wurde noch nie angesprochen.
Das heißt, Thema. Es taucht überhaupt nicht in der Ausbildung auf?
Fast gar nicht. Also ich hatte noch nie ein Seminar, jetzt das letzte halbe Jahr hat jetzt was stattgefunden, aber ich habe es auch meinem Institut sehr, sehr häufig rückgemeldet oder wir als Kurs haben das sehr häufig rückgemeldet, dass wir das brauchen. Über Rassismus an sich wird schon gesprochen, aber nicht so viel im Therapiekontext. So, ne, wie kann man denn den Menschen helfen? Das wird eher im Studium gemacht, in Sozialpsychologie, ne? Was für Auswirkungen hat es denn? Oder wie wird Rassismus sozusagen im Alltag präsent, aber auch nicht so dolle. Ne? Es ist so ein bisschen, ist es immer mit dabei, aber ich finde immer noch nicht genug. Und in der Ausbildung, vor allem wenn es um Therapie geht oder wie mache ich Therapie, wie behandle ich Patienten, da wird man auf jeden Fall bis jetzt nicht wirklich vorbereitet darauf, ja. Und ich hoffe, es hat jetzt deine Frage. Ich habe jetzt ganz anders geantwortet auf deine Frage, aber ja.
Ach du, solange wie die Antwort trotzdem interessant ist, stört mich das
nicht. Okay.
So, ja. Und da siehst du auch dann wahrscheinlich keine Ansätze von Bewegung oder so. Also das heißt, erst wenn dann Menschen mit diesen Erfahrungen in die Position kommen, dass sie das Curriculum schreiben, erst dann wird wahrscheinlich eine Veränderung eintreten.
Voll. Und genau das ist sozusagen jetzt auch passiert, weil ich jetzt auch so viel rückgemeldet habe. Ich habe tatsächlich auch mit Funk dann darüber ein Video gemacht, ne, über rassismussensible Therapie und dass es absolut nicht stattfindet und habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass mein eigenes Institut, wo ich die Ausbildung mache, tatsächlich auf mich zugekommen ist und hat mich dann darum gebeten, über das Thema für meine Kollegen in der Ausbildung darüber einen Vortrag halte, beziehungsweise so einen kleineren Vortrag und einfach über das Thema spreche. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und jetzt sozusagen in unserem Jahrgang war das tatsächlich kein Teil von unserem Lehrplan, aber in den nachfolgenden Jahrgängen ist es jetzt tatsächlich Teil vom Curriculum geworden. Aber voll schade, dass es erst jetzt stattfindet, aber jetzt wirklich auch langsam, sehr langsam im Kommen ist.
Hey, Robert, du machst es klar. Du hast den Boden geebnet. Jetzt kommen wir auf Spur.
Ja, so ein bisschen. Mit vielen meiner Kollegen auch. Also ich bin's nicht definitiv nicht alleine, aber es ist nun mal so, ne, wenn wir, sage ich mal, in diese Positionen kommen, die das überhaupt ansprechen können oder dürfen, weil wir selbst die Erfahrung gemacht haben, nur dann wird sich halt was bewegen. Ja. Und es ist einerseits schade, aber andererseits besser als gar nicht, ne?
Ja, es ist nie zu spät, das auf jeden Fall. Also und das Bedauern, ja, kann man machen, hilft aber dann letztlich niemandem, also dann halt bitte jetzt.
Ja, definitiv.
Ich habe vor kurzem mal mit einer Person zu dem Thema so kulturspezifische Therapie gesprochen und da kam ein Gegenargument. So, und das wollte ich hier mal reinbringen, weil das Gegenargument war, naja, man möchte ja den Menschen helfen. Jetzt muss ich es nochmal richtig zusammenkriegen. Also sich quasi in der deutschen Kultur zurechtzufinden und dann macht es ja keinen Sinn, wenn ich dann eine andere Perspektive einnehme.
Ja,
Die Perspektive einer anderen Kultur, das ist ja dann nicht mehr integrationsfördernd sozusagen. Ich fand das ein merkwürdiges und dadurch dann aber auch interessantes Argument und wollte dich mal fragen, was denkst du denn dazu?
Boah, finde ich schwierig, die Aussage. Also, ich finde es schon schwierig. Also ich verstehe, woher es kommt, aber ich finde, das drückt dann wieder so dieses Machtverhältnis aus. Also dieses Machtverhältnis die Mehrheitsgesellschaft ist so die Norm und das ist so das Richtige. Mhm. Und die Menschen, die dazukommen, die haben sich zu integrieren und wir helfen denen dabei. ich hoffe, das konnte man jetzt irgendwie, mir konnte man ja da jetzt folgen. Und ich finde, das höre ich jetzt raus und ich weiß natürlich nicht, wie die Person das gemeint hat. Aber für mich ist genau da der Fehler, immer zu gucken, so, was ist denn richtig und falsch? Und es gibt meiner Meinung nach kein richtig und falsch. Mhm. Es gibt verschiedene Kulturen und es gibt verschiedene Perspektiven, es gibt verschiedene Werte, die auch in Kulturen vertreten werden. Und teilweise sind die falsch und teilweise sind die auch richtig. Und teilweise auch in unserer, hier in der deutschen Gesellschaft gibt es auch bestimmte Werte und teilweise sind die auch richtig oder falsch oder die werden richtig oder falsch ausgelegt, ne? Und ich finde, da ist es fast schon, sag ich mal, egal, wer diese Ansichtsweise vertritt, zu sagen, also so ein bisschen, also ich finde, da reproduziert man dieses Machtverhältnis von, oh, hier, das ist das Richtige und wir wollen euch das jetzt überstülpen. Mhm. Und genau dieses Gefühl bekommen ja auch viele Patienten in der Therapie. So, ich werde gar nicht in meiner Erfahrung oder in meinen Werten gesehen, sondern mir möchte man etwas geben, was ich aber vielleicht gar nicht in dem Ganzen so annehmen möchte. Na, also mich sieht man gar nicht als Person mit meinen Erfahrungen, mit meinen Werten, die vielleicht ein bisschen anders sind, aber die nicht unbedingt falsch sind. Na? Und mir möchte man etwas überstülpen und genau diese Erfahrung machen dann die Patienten und entscheiden sich häufig dann auch gegen die Therapie, was total schade ist, weil diese Behandlung notwendig ist, um die psychische Erkrankung dann zu bekämpfen. Aber bestimmte Dinge werden dann zum Thema gemacht. Also ich selbst habe die Erfahrung, leider oder Gott sei Dank nicht gemacht, aber ich kriege voll viel Rückmeldung von anderen Patienten, die dann zu mir kommen und sagen, ich möchte unbedingt eine Therapeutin, die auch einen Migrationshintergrund hat oder die vielleicht die gleiche Religion hat, weil ich mir dann sicher sein kann, dass sie mir nicht verschiedene Werte oder so überstülpen wird oder gegen mein Kopftuch sprechen wird oder mir nicht sagen wird, hey, ihr Kopftuch ist das Problem oder ihre Werte sind das Problem und wenn sie das und das damit aufhören, dann sind sie geheilt. Und diese Erfahrung machen tatsächlich einige Patienten und ich fand das am Anfang so komisch, das zu hören, also diese Rückmeldung zu bekommen von meinen Klienten oder von meinen Patienten, dass sie diese bestimmten Erfahrungen gemacht haben und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also das kann nicht sein, dass ein Psychologe sowas sagt. Und dann, als ich mich mit dem Thema mehr befasst habe, habe ich dann auch gesehen, hey, aber das Wissen fehlt ja auch. Also die haben keinerlei Ausbildung, was das angeht. Und natürlich ist es dann, liegt es nahe, dass man dann solche Dinge, sage ich mal, reproduziert oder die Therapie in eine bestimmte Richtung lenkt, weil man es einfach nicht besser weiß, weil man diese Sensibilität nicht hat. Und das ist natürlich nicht böse gemeint, aber man verfehlt dann so ein bisschen, sage ich mal, den Patienten. Ja, also es war jetzt sehr grob
erklärt, Robert, du bist aber, eine sehr empathische Person, stelle ich fest, weil man könnte auch sagen, wer so daran geht, ist einfach kein guter Therapeut oder Therapeutin. Also, aber nee, finde ich ja gut, deine Sichtweise. Also,
ich versuche immer beide Perspektiven zu verstehen, aber ich finde so eine Aussage, also das reproduziert für mich so ein Machtverhältnis, was genau die Ursache oder das Problem ist, was hinter sozusagen Rassismus und Diskriminierung steckt. So eine Gruppe ist sozusagen mächtiger als eine andere Gruppe oder hat mehr Macht und das erzeugt ja Rassismus und Diskriminierung. Und wenn man es im Therapieraum reproduziert, ist das unglaublich schade für Patienten und unglaublich schädlich auch für Patienten.
Ja, absolut, sehe ich auch so, weil ja letztlich geht's ja um Brückenbau. Also das würde man sich wünschen, dass ein Verständnis da ist und dass eine Brücke gebaut wird. Und weiß ich nicht, wenn eine Patientin oder Patient immer wieder in die gleiche Situation kommt, keine Ahnung, in Auseinandersetzungen komme ich wie immer wieder in die gleichen Situationen, dann wünscht man sich natürlich eine Therapeutin oder Therapeut, die dann beide Seiten versteht und vielleicht erkennt. Ey, pass auf, die Kartoffeln können einfach mit Emotionalität nicht umgehen. Das kann ich an der so und Brücken bauen und Verständnis und
total.
Weil die Herausforderungen sind ja, also wenn ich mir jetzt noch hinzudenke, dass es ja die große Herausforderung gibt, sich eine Therapie zu suchen, die sowieso schon für jede Person existiert und dann gerate ich halt eben noch an eine Person, wo ich dann als Patientin merke, so versteht mich überhaupt nicht, versteht meine Themen nicht. Das ist ja eh schon gegeben, für jede Person, die Therapie sucht. Aber wenn dann das Interkulturelle noch dazu kommt, Mann und Mann, dann wird der Berg noch größer. So, also auch da wieder sind wir bei der Ausbildung, ne? Dass es da rein muss in die Ausbildung, dass egal wie der eigene kulturelle Hintergrund ist, dass es geschärft wird, das Verständnis.
Ja, und so ganz banale Dinge, ne? Wie sieht eine kollektivistische Gesellschaft oder eine kollektivistische Kultur aus? Wie kann sich auf die Familiendynamik sozusagen äußern, ne? Also viele Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, kommen häufig auch von kollektivistischen Gesellschaften oder Kulturen. Mhm. Und wir hier in Deutschland haben natürlich auch eine individualistische Gesellschaft oder eine Kultur. Und auch da gibt es wieder kein richtig oder falsch, sondern es ist einfach nur anders. anders. Und das sollte man einfach auch berücksichtigen können, weil es in der Therapie sehr häufig auch um Familien geht oder um Familiendynamiken, um Abgrenzungen oder um Schwierigkeiten. Und da macht es natürlich einen ganz großen Unterschied, wenn ich bei einer Patientin sagen kann, hey, deine Mutter ist so grenzüberschreitend, weil sie das von ihrer Kultur so nicht anders kennt, als wenn ich sage, hey, deine Mutter ist total dumm und blöd und deswegen ist sie grenzüberschreitend. Also das ist eine ganz andere Erklärungsansatz und das kann Patienten wirklich helfen, um einfach mal auch ihre eigene Familiendynamiken zu verstehen. Wie gesagt, es gibt da, also das sind alles Erklärungen, das sind natürlich für Grenzüberschreitungen keine Entschuldigungen, aber diese Erklärungen, die Dinge mal so benennen zu können oder die beim Namen zu nennen, das hat sehr, 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 sehr viel Macht und sehr viel Auswirkung auf Patienten.
Ja. Genau, jetzt haben wir auch relativ viel gesprochen über die Themen, die praktisch von außen an Menschen herangetragen werden, der Blick von außen, aber es gibt natürlich dann eben auch einfach das, was im Inneren stattfindet, ja, also die ganz persönliche Lebensgeschichte und sei es was ganz Dramatisches, wenn man eine Fluchtgeschichte hinter sich hat, was Traumatisches, sei es, dass man vielleicht schon als Kind als Dolmetscherin oder Dolmetscher für Eltern fungieren musste in einem Alter, wo sich auf einmal Positionen umkehren, ne? Also in einem Alter, wo gar nicht die Kinder für die Eltern verantwortlich sein sollten, sondern umgekehrt, was aber durchaus Menschen mit Migrationshintergrund kennen, ne? Wenn man die zweite Generation ist und die Eltern haben nicht die Sprachkenntnisse mitbringen können, dass man sich dann als Kind in so einer Situation wiederfindet. Also da gibt's ja diverse Geschichten oder also ein Teil der Familie ist schon mal vorgezogen und eine lange Trennung von der Familie.
Total.
Also das heißt, eine große Vielfalt an Themen kann man den kann man ja nicht pauschal gerecht werden. Das heißt, da geht's dann wie in der Therapie immer auch um eine ganz individuelle Betrachtung, oder?
Ja, tut es. Ja, also und das ist ja auch Therapie, beziehungsweise das macht Therapie auch aus, dass man ganz individuell auch an die Patienten herangehen kann und die Behandlung auch ganz individuell anpasst. Trotzdem würde ich sagen, dass man schon ein, sage ich mal, allgemeines Wissen auch anwenden kann auf Patienten, ne? Und genau das sozusagen an Wissen, was sozusagen in der Ausbildung dann auch wirklich fehlt. Also man kann schon sagen, hey, die Frage, wer bin ich? Oder dieses Selbstverständnis, was man im Leben dann für sich entwickelt. Das kann ein ganz großes Thema sein bei Menschen, die zwischen zwei Kulturen aufwachsen oder die einen Migrationshintergrund haben oder die vielleicht sogar erlebt haben, hey, ich habe einen Teil meines Lebens oder meiner Jugend oder mein Erwachsenenleben sogar in einem anderen Land verbracht und komme jetzt in ein neues Land und muss mich natürlich auch in diesem neuen Kontext irgendwie auch selbst definieren, neu definieren. Und das sind natürlich Themen, die bei Menschen mit Migrationshintergrund eher Thema sein können. Aber wenn man sozusagen für das Thema gar nicht sensibilisiert ist, wird man das in der Therapie dann auch gar nicht ansprechen, ne? Und dann natürlich auch gar nicht diesen Schritt wagen können oder machen können, die Behandlung dann individuell anzupassen, ne? Also ich finde, da kann man schon sozusagen allgemein gucken und dann im zweiten Schritt das individuell anpassen, ne?
Wie ist denn das mit diesen Themen, die sich dann auch überlagern. Also es ist ja dann auch nicht, dass es Themen sind, die dann zwangsweise mit dem Migrationshintergrund in Zusammenhang stehen, sondern dann kommen klassistische Themen dazu, dann kommen übergreifende. Wie passiert das in der Therapie? Pflückt man das auseinander? Also betrachtet man dann die Themenbereiche isoliert voneinander oder wie geht das vonstatten?
Also ja und nein. Also beides. Ich fange mal so ein bisschen mit Fachbegriffen an. Also und ich versuche sie dann auch zu erklären. In der Therapie ist es so, wenn der Patient kommt, dann entwickeln wir gemeinsam, also der Therapeut und der Patient, so ein Störungsmodell. Störungsmodell bedeutet, wir schauen uns wirklich an, hey, was ist der Patientin oder der Patient, dem Patienten passiert? Welche Ursachen sind da? Wie sah das Leben aus? Wie sieht die Familie aus? Was haben die alles sozusagen mitbekommen, ne? Was sind so, sage ich mal, ja, was ist so der Grundbaustein gewesen, ne, beim Patienten? Und dann gucken wir, hey, was sind vielleicht diese Ursachen gewesen, wo dann die psychische Erkrankung oder die psychische Störung dann wirklich entstanden ist, ne? Und das ist sozusagen einfach so ein bisschen Ursachen suchen. Und natürlich gibt es mehrere Ursachen. Das ist immer multifaktoriell so ein bisschen bedenkt. Es ist nie immer nur eine Ursache, oder Migration alleine ist selten, sage ich mal, sozusagen die alleinige Ursache für eine psychische Erkrankung. Und da guckt man gemeinsam mit dem Patienten auch, der Patient muss sich im Störungsmodell auch wirklich wiederfinden. Und da verwurschtelt man dann schon Dinge, sagt man, hey, das ist noch dazugekommen und das ist dann nochmal dazugekommen, oder die Diskriminierungserfahrung ist nochmal dazugekommen, oder der Stress, hey, die Eltern konnten einen nicht angemessen unterstützen, weil sie die Sprache nicht gesprochen haben. Man hatte immer das Gefühl, man ist irgendwie immer der Andere oder man sah anders aus und man wurde häufig auch ausgegrenzt wegen dem Andersaussehen. All das kommt dann sozusagen in das individuelle Fass, und dieses individuelle Fass schaut man sich dann an, hey, wann hat es die Schwelle erreicht, wo der Stress dann zu viel wurde und das dann sozusagen in eine psychische Störung gekippt ist, ne? Mhm. Und das ist definitiv eine Überlappung von verschiedenen Dingen, ja. Und so wird man, so versucht man denen so ein bisschen, sag ich mal, gerecht zu werden.
Das klingt ja für mich so ein bisschen danach, als wenn man leider das Resümee ziehen kann, dass ein Migrationshintergrund tatsächlich die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung erhöht, einfach weil es ein weiterer Faktor im Leben ist, der sich belastend auswirken kann.
Ja, also Migration muss nicht psychische Erkrankungen auslösen, oder es ist sozusagen kein, ja, es ist definitiv kein Muss, aber kann, weil es ein zusätzlicher Stressor sein kann. Definitiv. Und das zeigen ja auch die Studien, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund auch viel eher oder in einer höheren Anzahl von psychischen Erkrankungen belastet sind. Das ist tatsächlich.
Das wollte ich gerade fragen. Wie ist denn da die Studienlage? Ja. Hast du da
das weiß Zahlen? Man. Zahlen weiß ich nicht jetzt ganz genau, aber man weiß, dass es signifikant höher ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder einfach auch Menschen, die POC sind, ne, die nicht unbedingt einen Migrationshintergrund haben, aber vielleicht einfach auch ein anderes Aussehen, dass sie mit höher belastet sind und auch viel mehr psychische Erkrankungen haben, vor allem PTBS. Schmerz, also chronischer Schmerz ist auch eine Sache, die ich auch, bevor ich sozusagen nicht in der im therapeutischen Bereich gearbeitet habe, gar nicht so gesehen habe. Und es macht auch Sinn, weil ich habe das auch letztens erst gelesen, der Körper sozusagen äußert dann Schmerzen für den Stress, den man dann vielleicht psychisch oder verbal gar nicht so benennen kann. Weil häufig weiß man gar nicht oder weiß es gar nicht zu benennen, hey, welchen Stressoren war ich denn jetzt wegen meinem Migrationshintergrund wirklich ausgesetzt? Und der Körper äußert sich dann durch Schmerzen, ne, äußert dann diesen Stress. Aber man weiß auch zum Beispiel, dass Angststörungen mehr vorliegen und vor allem auch Depressionen definitiv in einer höheren Anzahl vorhanden sind. Ganz genaue Zahlen weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es über viele Studien hinweg wirklich signifikant höher ist.
Okay. Ja. Und dann kommt ja wahrscheinlich noch dazu, mit welchem Bewusstsein für die Chancen in der Therapie ich überhaupt mitbringe. Ne? Also wenn ich eine Migrationsgeschichte habe und keine Ahnung, meine Eltern sind aus USA, aus Nordamerika eingewandert, dann kann ich davon ausgehen, dass da schon Therapie zu machen etablierter ist als, keine Ahnung, aus Frankreich. Da geht niemand in Therapie. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es verteilt ist. Aber das ist ja auch nochmal ein Faktor. Ne? Jetzt sind wir in Deutschland so gefühlt so mal an so einem Punkt, wo die Leute verstanden haben, Therapie bringt was, ist nichts Schlimmes, ist voll gut, sollte jeder machen. Ja. Oder wir sind auf dem Weg dahin vielleicht. Die USA ist da, glaube ich, weiter. Und andere Länder weniger weit. Das ist ja auch nochmal ein Faktor.
Definitiv. Also die meisten Forschungen, die wir auch haben, oder Forschungsergebnisse, die sind auch meistens eher international und nicht aus Deutschland. Und das macht ja auch nochmal einen Unterschied, weil Jedes Land hat so eine eigene Migrationsgeschichte, sage ich mal. Wir hatten ja hier den Zweiten Weltkrieg oder die Gastarbeiter, ne? Das ist was anderes als die Menschen, die sozusagen in die USA migriert sind. Das ist einfach ein anderer Background. Und da wäre es eigentlich sozusagen schön, wenn man sozusagen hier landspezifisch nochmal gucken würde, hey, welche Probleme gibt es denn hier? Oder mit welchem Background oder mit welchen, also natürlich kann man das jetzt nicht für alle verallgemeinern, aber man kann schon gucken, hey, so Cluster bilden, ne? Also sozusagen mit welchem Background kommen vielleicht die Gastarbeiterfamilien hierher oder was für Probleme haben die oder welche Probleme gibt es sozusagen bei Menschen, die vielleicht durch Krieg geflüchtet sind und hergekommen sind in den letzten Jahren. Also das sind natürlich ganz individuelle, irgendwo auch individuelle Geschichten, aber man kann auch sozusagen allgemein gucken, hey, welche Gruppen gibt es und welche sozusagen übergeordneten Probleme gibt es bei diesen Gruppen, vielleicht auch hier in Deutschland. Und da haben wir einen ganz, ganz großen Mangel, was an Forschung oder Forschungsergebnisse angeht. Und da sozusagen weichen wir so ein bisschen aus und gucken dann international, was da ist. Aber das kann man natürlich nicht zu 100% auf Deutschland übertragen. Ja.
Ja, da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass der erste wichtige Schritt ist, den Leuten zuzuhören. Ja, das Voll. Ist eine Erkenntnis. Puh, wie soll da irgendjemand mal drauf kommen?
Ja, und das ist so die Schwierigkeit. Vor allem, ich finde es auch, weil wir schon relativ lange wissen, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder POC-Menschen, dass die sozusagen ein viel größeres Risiko haben, psychisch zu erkranken. Und dann sind wir genau auf diese Menschen im Behandlungsraum, sage ich mal, in der Therapie, nicht adäquat vorbereitet. Und das ist sozusagen so eine riesen Diskrepanz, die sozusagen zwischen was dem, wo wir wissen, hey, da ist sozusagen einfach ein Feld da, wo eine Gruppe da, die wirklich sehr belastet ist, aber wir sind auf diese Gruppe gar nicht vorbereitet. Und das zeigt sich auch tatsächlich, und ich glaube, das sind tatsächlich auch Studien aus Deutschland, dass wenn sich ein Patient mit türkischstämmigen oder einem ausländischen Namen bei einem Psychotherapeuten meldet, wird er eher abgelehnt als ein Patient mit einem, sag ich mal, deutschen Namen oder deutsch klingenden Namen. Und das ist schon, also das zeigt wieder so, hey, da ist eine Hemmschwelle auch auf der Seite sozusagen von Behandlern da, weil die sich nicht adäquat, sag ich mal, vorbereitet fühlen oder sozusagen da Hürden oder Challenges sehen, die sozusagen einfach, sage ich mal, in Anführungsstrichen anstrengender für sie erscheinen. Und dann kommt es eher dazu, dass man dann Patienten ablehnt, die einen etwas anders klingenden Namen haben. Und das ist absolut, also absolut traurig. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Ja.
Ja, und natürlich, genau, also es ist halt ein Kreislauf, ne? Also wo wird der mal unterbrochen? Also ohne Kontakt zu Patientinnen, die diese Geschichten mitbringen, kann ich auch nichts darüber lernen als Therapeutin also es ist ja, irgendwo muss es mal aufgebrochen werden. Voll. Ich glaube, wir kommen immer wieder auf die Ausbildung zurück.
Ja, total. Ja. Weil wenn man da sozusagen adäquat ausgebildet werden würde, dann wird ja die Hemmschwelle dann auch direkt gesenkt werden. Genau. Ne? Ja.
Und wo du natürlich auch recht hast, es ist auch immer, natürlich sind auch Therapeutinnen und Therapeuten ein Stück weit ein Ausschnitt aus der Gesellschaft.
Ja.
Ja. Also wir waren vorhin beim Thema Klassismus. Nur bestimmte Menschen können sich die Ausbildung überhaupt leisten. Ja. Deswegen gehören sie, es ist jetzt kein Querschnitt durch die Gesellschaft, aber trotzdem Berührungspunkte mit POC, mit Menschen mit Migrationshintergrund, sind dann einfach auch nicht genug verbreitet, offenbar.
Nein.
Also sonst würde es auch bei den Therapeutinnen und Therapeuten mehr Verständnis dafür schon geben.
Ja,
so, jetzt
definitiv.
Kannst du ja alleine nicht die Welt retten. Also,
nein.
Also mit deiner Instagram-Präsenz irgendwie voll cool und wie du informierst und alles, aber das wird voraussichtlich nicht reichen. Oder es würde sehr, sehr lange dauern und man musste wirklich klar durchziehen. Wie kriegen wir da jetzt eine positive Zukunftsaussicht da rein? Wo ist die Perspektive, dass wir nach vorne schauen können und sagen können, hey, es ändern sich Dinge, wir kommen auf den richtigen Weg?
Ja, also ich habe schon Hoffnung, was die Zukunft angeht. Also ich glaube, sonst würde ich gar nicht das machen, was ich jetzt mache. Und ich finde, der Diskurs ändert sich ja auch so langsam in der Gesellschaft. Und ich finde es ja auch deswegen so toll, dass jetzt immer mehr über das Thema gesprochen wird. Im Endeffekt muss ich auch sagen, weil wir jetzt auch gerade über Therapeuten gesprochen haben, die natürlich auch die Gesellschaft irgendwo repräsentieren, ne, liegt die Verantwortung natürlich bei jedem Einzelnen. Also, dass die sich dann irgendwie verantwortlich fühlen, dass sie sich selbst auch weiterbilden, dass sie sich selbst mit diesem Thema befassen, weil keiner von uns ist so richtig frei von Rassismus und Diskriminierung. Auch ich selbst habe internalisierten Rassismus, also dass ich bestimmte, also dass ich natürlich auch bestimmte Normen oder bestimmte, sage ich mal, Weltbilder natürlich auch in meinem Weltbild integriert habe, weil es einfach nicht anders ging. Ne? Ich habe das natürlich sozusagen in der Gesellschaft hier mitbekommen und das wurde Teil von mir. Auch ich muss da sozusagen mich weiterbilden. Aber vor allem natürlich auch Menschen, die, ich spreche das mal ganz klar an, die weiß sind, die nicht direkt Rassismus ausgesetzt sind, dass sie sich ihrer eigenen Rolle in der Gesellschaft oder auch in der Weltgeschichte oder bewusst werden und sich da einfach sozusagen weiterbilden. Es gibt jetzt so tolle Bücher, die das thematisieren, so ein bisschen wie auch diese Podcasts, ne, thematisieren. Also ich glaube, irgendwo ist dann dieser Kampf, den wir sozusagen machen oder kämpfen, ist dann irgendwann auch zu Ende und da muss jeder Einzelne dann sich weiterbilden oder dieses Engagement dann auch zeigen. Sonst geht es dann halt einfach nicht. Ne? Man kann das so, also auch wenn es Teil der Ausbildung ist, es ist natürlich dann auch nur ein kleiner Ausschnitt, den man dann in der Ausbildung auch mitbekommt. Wie jedes andere Thema auch. Man kann es nicht unendlich tief behandeln und dann ist man selbst gefragt, inwieweit man das als wichtig findet.
Ja, ist interessant, ist ein Punkt, auf den wir hier immer wieder kommen in den Gesprächen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Also es funktioniert nicht, dass wir sagen, ja, da kümmern sich mal die drum und da machen die Wissenschaftler und das da machen die Politiker.
Ja.
Es geht sehr, sehr viel um Eigenverantwortung.
Das total.
Ist genauso. Sind dir denn trotzdem darüber hinaus, sind dir Initiativen bekannt oder Anlaufstellen, die sich dieses Themas annehmen?
Ja, da gibt es einige, nicht mega viele. Ich würde euch einfach eine Liste erstellen, dann könnt ihr die einfach in die Shownotes packen, wenn ihr wollt.
Top, machen wir. Danke. Robert, das war sehr, sehr interessant und hat viel Spaß gemacht, hier zuzuhören. Ich bin mir sehr sicher, du wirst eine tolle Therapeutin werden.
Ah, danke schön. Ich hoffe es.
Klar.
Ja.
Um dem Ganzen jetzt am Ende noch einen positiveren Twist zu geben. Mhm. Wir haben diese Playlist, wir haben die Kopfsalat-Songs-Playlist auf Spotify und jede Person, die bei uns zu Gast ist, darf da einen Song draufpacken. Hast du einen Song mitgebracht, wo du sagst, der verdient es, auf dieser Playlist zu landen und den Menschen ein gutes Gefühl zu vermitteln?
Ja, ich habe mir mal tatsächlich meine Spotify-Playlist angeschaut und die ist so random. Ich höre tatsächlich noch Musik, die ich mit 13 gehört habe. Voll aber okay. Vielleicht so ein bisschen, aber vielleicht jetzt diesmal wirklich ein bisschen neuerer Song, den ich jetzt wirklich rauf und runter gehört habe. Denn ich glaube, der ist so gerade ganz bekannt auf Instagram und TikTok und so weiter. Ist End of Beginning von DGO. Vielleicht kennst du den. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Song, der gibt mir einfach irgendwie ein schönes, warmes, wohliges Gefühl im Herzen. Und ich fühle mich dann, ich habe das Gefühl, so ich bin mehr verbunden mit meinen Gefühlen, wenn ich den Song höre. Ja, und es ist kein nur Happy Song, aber es ist ein emotionaler Song irgendwie für mich, ja.
Voll gut. Tatsächlich kenne ich ihn nicht, was ich umso besser finde, weil ich finde es ja gut, dass ich neue Musik kennenlerne auf dem Weg. Und bin ich sehr gespannt. Hör ich rein.
Ja, super.
Ich packe auch noch einen Song drauf. Mhm. Bei mir ist es Slow Tie, ein britischer Künstler. Ah. Und der Song heißt Feel Good. Ah. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Und ehrlich gesagt, so viel mehr passiert im Text auch gar nicht, als dass er singt, I feel so good. Mhm. Und es ist halt aber so ein Durchdreh-Abspack-Song, der ich lasse den manchmal echt in Schleifen laufen. Oh, ist auch sehr schön. Kurz, ist nur 2:30 oder irgendwie sowas. Ja. Und den kann man echt so ein paar Mal durchlaufen lassen und der macht auf jeden Fall echt, der hebt die Stimmung. Bei mir zumindest.
Oh, schön. Ach, sehr, sehr, sehr schön. Mein Song ist auch relativ kurz, glaube ich, ja.
Ja, voll gut. Sehr gut. So, wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt bitte jeden, den ihr kennt, davon, empfiehlt ihn weiter. Ihr könnt gerne kommentieren, ihr könnt bei Insta kommentieren, ihr könnt eine E-Mail schreiben an kopfsalat@frnd.de. Ihr könnt euch weitere Formate von uns anschauen auf YouTube oder unter frnd.tv. Da gibt es diverse Talk- und Interviewformate. Und vor allem, passt auf euch auf, passt auf euer Umfeld auf. Reden hilft, zuhören hilft. Für alles Weitere gibt es Anlaufstellen. Die findet ihr bei Freunde fürs Leben auf der Website, wie gesagt. Und uns bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, Europa. Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.